Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe des Wochenspots. Mein Name ist Katrin Berkenkopf, bin Redakteurin beim Versicherungsmonitor und ich spreche heute mit Herbert Fromme, dem Herausgeber. Hallo Herr Fromme.
Hallo Katrin Berkenkopf in Düsseldorf, der verbotenen Stadt. Aus Kölner Sicht natürlich.
Ja, wir sind da toleranter, muss ich sagen. Wir fahren auch normalerweise mal gerne nach Köln und nicht nur ins Büro. Ja, so kurz vor Weihnachten wollen wir doch alle versöhnlich sein, haben auch nur schöne, schrägstrich hoffnungsvolle Themen mitgebracht, finde ich jedenfalls. Fangen wir mal an mit dem Allianz-Konzern. Der hat sich, wie viele andere Unternehmen, Gedanken gemacht, wie die Arbeitswelt der Zukunft aussehen wird vor dem Hintergrund von Pandemieerfahrung und Digitalisierung. Und der räumt seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern jetzt grundsätzlich das Recht ein, 25 Tage im Jahr von einem beliebigen Ort der Welt aus zu arbeiten. Stichwort mobiles Arbeiten oder Remote Working. Der Artikel ist bei unseren Leserinnen und Lesern auf großes Interesse gestoßen. Und meine Theorie dazu ist ja, dass sich im Moment einfach alle gerne vorstellen möchten, wie es wäre, jetzt irgendwo mit dem Laptop auf einer einsamen Insel in der Sonne zu sitzen. So war das ja auch bebildert. Und nicht an die Pandemie zu denken.
Wenn du einsam, muss die Insel ja nicht sein, ne? Okay.
Ja, je nach Geschmack, genau. Dürfen auch noch ein paar Leute da sein. Aus der Versicherungswirtschaft sind mir jetzt keine ähnlichen Regelungen bekannt, aber bei den deutschen Konzernen gibt es da ja schon noch andere Beispiele, TUI zum Beispiel oder Vodafone. SAP geht, glaube ich, mit so am weitesten, der Softwarekonzern, was die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten betrifft. Aber was meinen Sie, Herr Fromme, ist das etwas, was die Mitarbeitenden tatsächlich nachfragen werden oder ist das mehr so ein Marketing-Gag, um gerade junge Leute anzulocken?
Ja, also wir können das aus praktischer Erfahrung beantworten. Wir haben ja einen Kollegen, der auch im laufenden Jahr, glaube ich, 4 Wochen im Ausland war, von da aus gearbeitet hat. Und das hat ziemlich gut geklappt. Und wir haben aktuell eine Kollegin, die ist ein halbes Jahr in Dublin und arbeitet von da aus. Also das scheint zu funktionieren, wenn man es will. Weil die Qualität der Internetverbindung ist ja inzwischen so gut, dass man selbst zwischen Köln und Düsseldorf eine ordentliche Tonverbindung hinkriegt. Aber auch nach Dublin zum Beispiel, wenn ihr an den Videokonferenzen teilnimmt, der Frieda Preuß ist das, dann läuft das sehr gut. Und also ich merke da keinen großen Unterschied. Natürlich ist es so, dass man sie auch gerne wieder im Büro sehen würde. Das wird ja auch nach einem halben Jahr der Fall sein. Ich glaube, die Probleme sind nicht so sehr, also ich glaube, dass die Mitarbeiter das gerne haben. Also einige Mitarbeiter, jetzt viele, die kämen nie auf den Gedanken, aber einige schon. Das Problem wird sein, da gibt es steuerliche Probleme. Wenn du eine bestimmte Zahl von Tagen woanders arbeitest, kann es sein, dass irgendeine Steuerbehörde sagt, da musst du aber bei uns versteuern. Es gibt natürlich auch Probleme mit, also andere rechtliche Probleme. In der EU dürfte es kein Problem sein, aber außerhalb der EU schon braucht man ein Arbeitsvisum zum Beispiel für solche Sachen. Das sind so Fragen, aber das will die Allianz, glaube ich, auch gerade klären. Ich glaube schon, dass das gerade, wie Sie richtig sagen, für jüngere Kolleginnen und Kollegen interessant sein kann.
Ich meine. Ja, und wenn man viele internationale Mitarbeiter hat, wie die Allianz, die dann quasi in ihren Herkunftsländern eine Zeit verbringen können, ist das für die wahrscheinlich auch sehr attraktiv. Also ich glaube, wenn ich 20 Jahre jünger wäre, hätte ich es auch super gefunden. Nicht, weil ich mich jetzt so super alt fühlen würde, aber weil die familiäre Situation das bei mir jetzt nicht hergeben würde. Aber ich muss auch sagen, vor dem Artikel habe ich mir über diese ganzen rechtlichen Bedingungen, die da eine Rolle spielen, auch gar keine Gedanken gemacht. EU-Ausland ist tatsächlich noch einfach, deshalb sagen viele Unternehmen dann auch von vornherein so, bitte hier bleiben. Die Allianz sagt es extra nicht. Eben, wie Sie gesagt haben, fängt er damit an, dass man mit einem Touristenvisum nicht unbedingt eine Arbeit aufnehmen darf. Die Industrie- und Handelskammern haben da sehr umfangreiche Zusammenstellungen für Unternehmen, habe ich gesehen und mir die mal angeguckt, weil das Thema natürlich auch in anderen Branchen hochkommt. Das geht dann so weit, dass man unter Umständen den Arbeitsort des Mitarbeitenden zu einer Betriebsstätte machen muss. Und da kann ich natürlich dann verstehen, dass der Goodwill des Arbeitgebers aufhört. Also das sind ganz neue Herausforderungen. Und deshalb weist die Allianz ja auch darauf hin, das ist der grundsätzliche Anspruch, aber wir müssen jeden Einzelfall halt.
Was ist denn, wenn nehmen wir an, Ihr Mann wird eine Stelle kriegen, London, Paris, Madrid oder sowas, nur als Beispiele, und würde sagen, komm doch mit und arbeite von da aus, würden Sie es machen?
Das ist ja was anderes. Dann würde mein Sohn da in die Schule gehen, die Tochter in die Kita, dann wäre das geregelt. Aber jetzt so für einen Monat, was ja diese 25 Tage sind, ne?
Klar.
Könnten wir ja jetzt nicht raus und viele Familien wahrscheinlich.
Nein, aber ich glaube, da haben Sie ganz recht. Das ist auch keine Frage von Strand- und Urlaubsort nur auch, aber es ist auch eine Frage von Menschen, wo zum Beispiel die Familie noch im Ausland lebt, die diese Arbeitsimmigranten sind, die einfach nur zur Arbeit nach Deutschland gekommen sind, aber die Familie ist noch im Ausland, sowas. Wir hatten ja auch, das war jetzt nicht mit Ausland, vor kurzem dieses Phänomen, dass so Unternehmen, die, sagen wir mal, etwas weiter ab vom Schuss sitzen in kleineren Orten, dass die sagen, wenn sie IT-Spezialisten suchen, sie können arbeiten, wo sie wollen, in Berlin, Frankfurt und München oder Köln. Wir stellen ihnen das komplett dahin, ja. Und sie müssen nur einmal im Monat nach Oberursel oder was der Teufel wohin? Coburg oder so. Ja, Coburg, die machen es, glaube ich. Ich weiß es gar nicht, ob die es machen. Also da wird sich viel auflösen. Aber lass mal ein bisschen Wasser in den Wein gießen da. Ich habe ja selber in dieser Pandemie vergangenes Jahr auch 7 Wochen Homeoffice gemacht. Ich habe das so
Wirklich? War das Wochen, so viel? Ja.
Ich habe das so gehasst. Weil mir fehlt wirklich dieser kurze, kleine Austausch mit den wenigen Kollegen, die da sind. Also ich glaube, dass das auch langfristig für die Kreativität der Unternehmen und für das Neue, was wir brauchen, nicht gut wird. Also das Homeoffice müsste es eher, diese 40%-Regelung der Allianz, die finde ich eigentlich ganz vernünftig. Maximum, also mehr als 20% lieber.
Ja, deshalb geht es ja auch nur um 25 Tage, die man dann woanders sein soll und nicht dauerhaft seinen Arbeitsplatz verlegen.
Werden die angerechnet, die 25 auf die 40%?
So genau weiß ich das jetzt tatsächlich nicht. Wobei die 40% sind ja auch nur ein Durchschnittswert. Wenn ich das richtig verstanden habe, muss man das eben in seinem Team und mit seinen Vorgesetzten besprechen.
Ja.
Und dann gibt es da vielleicht auch Leute, die nicht nach München wollen und auf ihrem Dorf hocken und 100% Homeoffice machen. Und manche, die sagen, nee, ich komme doch lieber jeden Tag.
Ja. Spannende Geschichte, aber da verändert sich so viel. Das hängt auch ein bisschen damit zusammen, was wir gerade in den USA sehen, und in England fängt es an, und das habe ich vor einem Dreivierteljahr schon aufgeschrieben, dass die Pandemie wahrscheinlich zu einer großen Kündigungswelle von Mitarbeitern führen wird, weil die Verhältnisse neu sortiert werden, weil Menschen, wenn sie zu Hause sind, sich Gedanken machen, ob sie überhaupt noch in dem Laden arbeiten wollen und so weiter.
Sie müssen allerdings natürlich in den meisten Fällen bei Top-Managern wahrscheinlich nicht schon direkt eine Alternative haben, ne? Sonst kann der Durchschnittsmensch das eher kurz durchhalten.
Ja, wobei der Arbeitsmarkt ist ja im Moment so. Und wenn man dann mal wieder ins Büro kommt nach der Pandemie und dann so ein bisschen schnüffelt, ob es einem dann noch gefällt und ob dieser Vorgesetzte, den man nicht wirklich gern hat, sich zum Super-Arschloch entwickelt hat, dann hört man vielleicht auf. Also jedenfalls in den USA gibt es eine riesen Kündigungswelle. Also nicht von den einfachsten Beschäftigten, sondern vom Mittelbau.
Aber da könnte dann das Homeoffice ja wieder helfen, Herr Fromme, wenn man dann genervt ist von Kollegen oder Vorgesetzten und die nicht jeden Tag sehen muss, dann hält man den Job vielleicht doch noch länger durch.
Kann sein, aber ich glaube, dass so, also ich weiß gar nicht, ob das bei uns wirklich so kommt. Ich habe da, wie gesagt, vor 8 oder 9 Monaten mit einer Reihe von Personalchefs mal gesprochen, die ich kenne, und die haben ja alle gesagt, dass sie was Ähnliches erwarten, also dass sie das für das US-Vorbild spielt da gar keine Rolle, dass sie das tatsächlich erwarten. Und das fand ich schon sehr beeindruckend, dass sie das auch klar im Blick haben, dass da was passieren kann.
Also ich würde aber sagen, das dauert noch. Ich kenne jetzt einen Fall von jemandem, der ist jetzt seit einem Dreivierteljahr freigestellt, weil man ihn loswerden will. Aber er sagt, wenn ich mir jetzt eine Alternative suche in einem Unternehmen, wo ich nicht wirklich jemanden kennenlernen kann, wo ich nicht wirklich die Arbeitsabläufe mir anschauen kann, dann halte ich jetzt lieber durch. Also
das wird ja klar, ein bisschen dauern. Ja klar, das kann dauern, aber es geht dann schnell. Ja.
Aber die Pandemie sorgt ja auch noch auf anderen Ebenen für Verwirrungen und Verzögerungen. Ne?
Ja, bei der Allianz. Die Allianz Leben kriegt ja eine neue Chefin, Katja Della Vigna. Die jetzige Finanzchefin der Allianz Deutschland wird Nachfolgerin von Andreas Wimmer. Das ist ja seit September bekannt und sollte eigentlich zum 1. Januar 2022 geschehen. Und der Wimmer ist ja schon in seinem neuen Job bei der Allianz SE, wo er das Asset Management und die Allianz Life in den USA verantwortet. Aber jetzt hat Frau Della Vigna sich entschieden, die Stelle nicht sofort anzutreten, weil sie und ihre Familie trotz vollständiger Impfung an Corona erkrankt sind. Das ist hat sie auch öffentlich gemacht innerhalb der Allianz. Also es ist kein, wir enthüllen da nichts Privates. Und jetzt hat der Aufsichtsrat, gestern war das beschlossen, dass Herr Wimmer noch wohl 3 Monate weiter beide Funktionen ausüben muss.
Ich fand das echt erschreckend, als ich das gelesen habe. Also allein schon, weil die Begründung ja ist, sie möchte halt total fit sein, wenn sie diesen neuen Job anfängt. Und sie geht offenbar nicht davon aus, dass sie das im Januar ist. Ne? Das zeigt halt nochmal für mich so das Bedrohungspotenzial dieser Krankheit.
Ja, ist es auch. Ja, für die Allianz ist das, und für Konzernchef Oliver Bäte ist das eine blöde Situation, weil der Wimmer wird dringend gebraucht in seinem jetzigen Job. Er hat ja seit Oktober hatte er Jackie Hunt ersetzt, die vorher für das Asset Management zuständig war und die jetzt bis Anfang 2022 noch als Beraterin im Konzern ist. Weil der Konzern ja in den USA diesen großen Skandal hat, Investorenklagen, Ermittlungen des Justizministeriums und so weiter. Und da müssen ja neue Gesichter gezeigt werden. Eigentlich muss der Wimmer sich mit Volldampf um die Investmentbuden der Allianz kümmern, also und gleichzeitig da das Gesicht des Aufbruchs darstellen. Und wenn er jetzt die halbe Zeit in Stuttgart ist oder wie auch immer, wird das nicht so einfach sein. Ja, hoffen wir, dass es Frau de la Vigna und ihrer Familie sehr schnell sehr viel besser geht. Wir wissen nicht, ob es ihr schlecht geht, aber jedenfalls ist sie erkrankt. Und hoffen, dass die Allianz diesen Wechsel dann sehr schnell doch noch über die Bühne kriegt. Also ich gehe fest davon aus, dass das vielleicht schon vorher, aber spätestens Ende März der Fall ist.
Ja, und da wir ja versprochen haben, dass es heute hoffnungsvoll wird, kommt jetzt auch noch ein hoffnungsvolles Thema, nämlich Hoffnung für die Zukunft der PKV.
Oh, das war ein Übergang, der war aber jetzt wirklich, da haben sie lange dran gefeilt. Ne, an dem Übergang. Unglaublich lange.
Da gab es bei uns ja diese Woche ein sehr spannendes Gespräch mit zwei Männern, die sonst nicht unbedingt in einer Meinung sind, waren sie hier jetzt auch nicht, aber im Grundtenor eben, nämlich DBK-Vorstand Roland Weber und Axel Kleinlein, der Chef des Bundes der Versicherten. Die hatten ja eine gemeinsame Botschaft, nämlich die PKV ist reformbedürftig und da muss schnellstens was passieren, weil sich gerade an den politischen Rahmenbedingungen zu lange nichts getan hat. Über das Wie sind sie sich natürlich nicht einig, das wäre dann auch zu viel des Guten. Aber zum Beispiel bei dem Punkt, dass die Beiträge sich verstetigen müssen, das wird dann zu einer Entlastung im Alter führen, aber die Einstiegsprämien nach oben treiben, das kann jetzt der Vertrieb ja nicht gerne hören, oder Herr Fromme?
Nee, aber da wissen inzwischen auch alle, dass diese Tarife, die am Anfang mit wahnsinnig billig werben und Leute damit anlocken, dass man da Geld spart, verglichen mit der GKV und dann in den ersten Jahren rasant steigen, also nach wenigen Jahren schon, die Tarife können nicht die Zukunft der PKV sein. Das haben jetzt merken langsam alle. Da gibt es so ein paar Cowboys, die das noch gerne so drehen und dabei ihren Neugeschäft machen wollen. Aber das hört langsam auf und dass die beiden dagegen angetreten sind. Gut, ich meine, das kann die DBK mit ihrem starken Neugeschäft und ihrer Basis sich auch eher leisten, als sagen wir mal eine Generali-Kranken oder sowas, die darauf angewiesen ist, dass sie bei Angestellten punktet. Ne? Ja, aber es ist spannend. Ich glaube auch, dass das ist wohl so gelaufen, dass die beiden sich bei verschiedenen Gelegenheiten darüber unterhalten haben und dann gesagt haben, gemeinsames Interview könnten sie sich vorstellen. Und wir haben das gemacht mit ihnen, was für die Süddeutsche und für den Monitor, das Schlingen sieht man das geführt. Und ich fand das auch sehr spannend. Der Punkt für mich ist ja, dass der Kleinlein ja ist ja kein Feind der PKV. Also da unterscheidet er sich ja zum Beispiel von Teilen der SPD oder großen Teilen der SPD, Grünen und Linken, die PKV ja abschaffen wollen. Das habe ich bei Kleinlein jetzt so nicht rausgehört.
Und nee, in diesem Gespräch auf jeden Fall nicht.
Und sonst eigentlich auch nicht. Und das Verbraucherschützer sagt ja natürlich zu Recht, meine Mandantschaft, meine Mitgliedschaft im Bund der Versicherten, die sind auch, viele von denen sind privat versichert. Nehmen wir an, dass da jede Menge Lehrer und andere Beamte drin sind, auch in dem Verein. Ja, und für die muss ich auch eintreten und deswegen muss da was geschehen. Und inhaltlich haben die beiden natürlich recht, dass da was geschehen muss.
Ja, eine der Ideen war ja auch, dass die Versicherungspflichtgrenze, auch keine neue Idee, aber nochmal wiederholt, dass die Versicherungspflichtgrenze abgesenkt würde. Das wird dann ja auch zum Teil für Kompensation sorgen, weil dann die Zielgruppe wieder größer ist und die Menschen halt früher in ihrer Karriere da einsteigen können.
Ne? Weil Kleinland ist, dafür ist er nicht. Also das war
Herrn Weber die Idee, genau.
Ja, genau.
Und die DBK ist ja der Marktführer. Also wenn die was sagt, dann hat das Gewicht. Und die verfolgt natürlich auch eine gewisse Absicht, wenn sie da eben sich in so einer Konstellation damit an die Öffentlichkeit begibt. Wird das jetzt auch Konsequenzen haben? Also die beiden haben ja so ein bisschen schon Skepsis anklingen lassen, ne, was ihre Ideen und die Aufnahme durch die neue Ampelkoalition da angeht.
Naja, 8 Jahre lang hat ja die alte Regierung sich dadurch, sozusagen hat sie Zeit gewonnen, dass sie gesagt hat, wir packen das Thema PKV überhaupt nicht an. Weil die SPD hat gesagt, wir wollen nichts unterschreiben, was die PKV in irgendeiner Weise stärkt oder entlastet oder sonst was. Das kann man natürlich nicht nochmal 4 oder 8 Jahre machen. Irgendwas müssen die ja tun. Ich glaube ja auch, dass dieser Irrglaube bei der PKV, dass die Regierung ihnen eine Existenzgarantie gegeben habe, dadurch, dass im Koalitionsvertrag nicht mehr von der Bürgerversicherung die Rede ist, diesen Irrglauben halte ich für höchst gefährlich, weil ich aus Sicht der Branche, weil natürlich gibt es verschiedene Methoden, mit denen man sich der PKV nähern kann. Zum Beispiel die gesetzlichen Krankenkassen müssen dringend und wirklich sehr dringend finanziell reformiert werden. Da wird sehr viel Geld in die Hand genommen werden müssen von der Regierung. Und da kann man sich durchaus einen Gesundheitsminister Lauterbach vorstellen, der einen Vorschlag ausarbeitet, dass bitte die Altersrückstellungen der PKV auch in so einen allgemeinen Finanzausgleich eingehen und die PKV dann Ansprüche gegen das GKV-System hätte. Was sie dann wert sind, weiß keiner. Aber so einen Zugriff auf die Altersrückstellungen der PKV und eine Einbeziehung in irgendwelche Risikoausgleiche kann ich mir gut vorstellen. Und dann müsste man die anderen Themen auch anfassen. Und dazu gehört auch, wie Sie richtig sagen, die Geschichte mit der stetigen Beitragserhöhung. Aber es ist schon ganz spannend, dass sie das zusammen gemacht haben. Und der Kleinlein, der ist ja auch, das ist ja nicht so ein eindimensionaler Verbraucherpolitiker, der denkt ja schon nach über die Sachen, die er sagt.
Aber wenn die PKV jetzt schon diesen Reformbedarf an verschiedenen Stellen erkannt hat, was kann sie selbst tun, solange die Regierung nicht tätig wird?
Ja, sie kann zum Beispiel aufhören, diese Ultra-Billigtarife zu verkaufen, die dann zu diesen Beitragssprüngen führen, die immer politischen Ärger machen. Immer.
Also meinen Sie, wenn Herr Weber sich so äußert wie hier in dem Interview, dass es dann quasi auch eine Botschaft an den Wettbewerb ist?
Ja, die DBK hat solche Billigtarife nicht. Sie hat sie einfach nicht.
Ja, deshalb.
Und
nach dem Motto, lasst es sein, Leute?
Ja, aber die kriegen das natürlich nicht hin, ne? Das ist ja klar. Wobei, das Lustige ist ja bei der Krankenversicherung, das sind ja die wirklich wichtigen, mit einer Ausnahme sind die wichtigen Player alle Vereine. Und die Ausnahme ist die DKV, die Ergo, die macht das eigentlich auch nicht mehr. Es gibt aber kleinere Aktiengesellschaften, die da eher so kaubermäßig auftreten.
Also mein Lieblingssatz in der ganzen Geschichte ist ja übrigens, Privatversicherte sind keine Bürger zweiter Klasse. Und der stammt nicht von Herrn Weber, möchte ich nur sagen. Hat mir ja fast die Tränen in die Augen getrieben. Also über diesen Satz könnte man wahrscheinlich schon stundenlang philosophieren. Machen wir jetzt aber nicht mehr.
Jetzt reden wir über Weihnachten.
Ich wollte mich eigentlich schon für das Jahr verabschieden, aber wenn es noch über Weihnachten
geht. Also was machen denn Weihnachten? Irgendwas Besonderes? Fahrt ihr weg? Skifahren oder so?
Muss ich das jetzt wirklich öffentlich machen?
Nö.
Ich befürchte einen Shitstorm. Also tatsächlich wollen wir nach Weihnachten mal wieder Schnee sehen.
Schön.
Wir haben auch schon von Österreich auf Bayern umgebucht.
Gut.
Aber durchaus.
Was ist daran shitstormwürdig?
Ja, ich glaube, zu Hause bleiben wäre jetzt mal die allersicherste Option.
Ja, und wenn man verrückt werden will, kann man auch zu Hause bleiben, das stimmt. 2 Jahre durchgeht. Also ich werde nicht wegfahren. Ich hoffe, dass ich im Januar Urlaub machen kann, dann auf Teneriffa oder so. Bin ich gerne um die Jahreszeit, weil es ein bisschen klimatisch angenehmer ist. Bin auch nicht sicher, ob das klappt. Aber ich finde das auch nicht schlimm, wenn Leute vorsichtig sind und trotzdem reisen. Ich persönlich finde das nicht schlimm. Und ich glaube ja, ich glaube ohnehin, dass die Menschen sehr viel vernünftiger sind, als viele Leute glauben. Also wenn ich in der Kölner Innenstadt, ich war gestern was einkaufen, habe ich gesehen, in der Schildergasse, da ist ja Maskenpflicht, da tragen auch alle, fast alle Masken. Der Einzige, der sie nicht getragen hat, war ich, ich es dann gemerkt habe. Ja, ich habe das nicht, ich habe das zwar gewusst, aber nicht, dann sah ich auf einmal so ein Schild, so ein großes Schild, au, deswegen haben die mich so komisch angeguckt. Jedenfalls habe ich dann auch die Maske. Also die Menschen sind viel vernünftiger, als man glaubt. Wenn ich mir die Bilder aus London angucke, da aus Kensington, da wo die Einkaufstempel sind, Harrods und so, Riesenmassen, keiner trägt eine Maske und die Krankenwagen kommen nicht durch, wenn sie überhaupt vorhanden sind, um die Covid-Kranken und Halbtoten in die Krankenhäuser zu bringen. Das ist schon sehr bizarr.
Ja.
Und da finde ich, dass die Bevölkerung hier tatsächlich sehr viel disziplinierter und vernünftiger, als viele Leute glauben.
Das ist doch ein hoffnungsvoller Ausblick, Herr Fromme. Gucken wir mal, wir werden uns Anfang Januar widersprechen, denke ich.
Hoffe ich sehr.
Wie verantwortungsvoll wir alle dann waren.
Passen Sie auf der Piste. Ich glaube, das größere Problem ist nicht Covid bei dem Urlaub, sondern der Beinbruch wegen Ski.
Ja, ich mache das dieses Jahr nicht. Ich überlasse das den Kindern.
Ah ja, okay. Und Sie sorgen dafür, dass Sie dann gut ausgestattet auf die Piste und wieder ins Hotel kommen oder so. Sehr gut.
Genau.
Okay, viel Spaß dabei. Alles Gute, ne?
Dankeschön. Ich danke Ihnen auch. Ich danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wünsche eine schöne und entspannte Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.